Willkommen beim T-Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Hier starten wir in Teil 2 von diesem wirklich tollen, interessanten Interview. Und ich kann dir sagen, Teil 2 nimmt an, ja, den Themen nicht ab. Also bleib dran. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör dir auf jeden Fall zuerst Teil 1 an, weil es baut schon aufeinander auf, damit du auch verstehst, was Benjamin in seiner Masterarbeit alles beleuchtet hat. Und ich muss sagen, vom Umfang her ist es viel, viel mehr als eine Masterarbeit. Also ich freue mich drauf und du kannst dich auch drauf freuen mit dem zweiten Teil dieses Interviews und natürlich als erstes meine Antwort, die ich dir immer noch schuldig bin.
Da war das natürlich auch so eine Frage, dann das, was du hinaus wolltest. Ja, was ist denn jetzt überhaupt gut? Ne? Also brauche ich viele Individualisten, oder brauche ich viele aufgabenorientierte Spieler oder brauche ich viele interaktionsorientierte Spieler? Also brauche ich da irgendwo eine Homogenität in meinem Team? Oder brauche ich von allen ein bisschen was? Also wo wir dann so beim heterogenen Ansatz sind. Also ja, vielleicht willst du kurz deine Meinung dazu schildern. Ansonsten kann ich dir auch erstmal sagen, was so die Interviewpartner gesagt haben.
Ja, also meine Meinung ist da auf jeden Fall, das ist natürlich ein super komplexes Thema, aber ich nehme das auch so wahr. Also vor allem auch jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Businessbereich, dass die, sag ich mal, sehr bunt aufgestellten Teams, ja, ich habe verschiedene Persönlichkeitstypen darin, die tun sich in der Aktion oft schwer, ne, weil sie sich finden müssen. Aber wenn sie sich gefunden haben, sind sie viel besser, ja, wie diese ganz, ganz gleich aufgestellten Mannschaften. Und ich habe selber auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich mein Team aufgestellt habe, bei mir in der Firma selber, und die waren mir alle sehr, sehr ähnlich. Und man hat sich gut verstanden. Aber dann in der Performance, in der Leistung waren wir nicht gut. Ja, oder ich hatte zum Beispiel auch mal ein Jahr, da waren meine Trainer, bestanden aus 80% Männern. Ja, 20% nur Damen, und ich guckte eigentlich immer, dass wir im Betreuungsbereich 50-50 sind. Und ja, wir hatten super viel Spaß, ja, bei solchen Tagen wie Kick-Off, Meetings und so Sachen. Ja, aber sobald es dann zum Kunden ging, waren wir alle zugleich, ja, und konnten viele Sachen nicht abdecken. Also von dem her bin ich sehr gespannt auf deine Ergebnisse.
Ja, das finde ich sehr interessant. Also in der Wirtschaftspsychologie in meinem Studium hatten wir es, glaube ich, auch damals irgendwie so formuliert, dass diese homogenen Teams sind, das sind halt Teams zum Ausführen von, sage ich mal, so Aufgaben, also wo es darum geht, Aufgaben gut und zügig abzuarbeiten. Dann sind so diese homogenen Teams ganz, ganz sinnvoll. Und wenn es aber darum geht, kreativ zu sein, neue Ideen zu finden, Innovationen zu finden, Lösungen zu finden, dann sind halt diese heterogenen Teams im Vorteil oder auch die heterogenen Teams gefragt. Das war so ein bisschen noch das, was ich so im Hinterkopf behalten habe, ja. was ich so aus der Wirtschaft mitnehme. Im Sport war es tatsächlich so, dass es tatsächlich dazu auch wieder zwei Meinungen gab, die vielleicht auch beide nicht richtig und nicht falsch sind. Also das ist auch interessant. Der eine sagt zum Beispiel, dass eine homogene Teamstruktur besser ist, weil, wie du schon sagtest, man fühlt sich A wohl, man sympathisiert mit allen, man hat eine gute Bindung im Team und erhält auch diesen, sage ich mal, heterogenen Komplementierungsansatz wie beim Kuchenbacken. Mhm. Also halt eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und alles zusammen mixt und dann hat man das perfekte Ergebnis, hält er quasi für unrealistisch, weil einfach diese zwischenmenschlichen Interaktionen nicht so berechenbar sind wie so eine Zutat bei einem Kuchen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also das war so ein bisschen homogen, es ticken alle gleich, jeder verlässt sich auf jeden und diese Bindung ist da. Und heterogene Teamstruktur, da gab es dann auch eine andere Meinung. Also es waren übrigens beides wissenschaftliche Experten.
Aha.
die sich dazu geäußert haben. Also selbst, also auch da gibt es immer mal wieder, sag ich mal, Widersprüche. Also die erste Gemeinsamkeit ist, dass beide sagen, es ist schwerer. Ne? Wenn das Team heterogen ist, ist es schwerer zu führen, anzuleiten und also das, da stimmen halt beide überein. Der andere denkt aber auch, dass, also man muss nach Kompetenzen natürlich erstmal zusammenstellen. Das heißt, ich gucke natürlich, welche Spieler performen gut, also auch von ihrem sportlichen Talent.
So. Ja.
Und dann kann man ja immer noch mal schauen, wenn man da jetzt einen näheren Kader bestimmt hat. Jetzt putzt er gerade. Hört man das?
Nee.
Okay, gut. Also jetzt hat es gerade aufgehört, aber schauen wir, dass das nicht zu hören ist. Genau, und da gibt es quasi bei diesen heterogenen Teams, wenn man die nach Kompetenzen aufstellt, kann man danach immer noch sagen, okay, welche Persönlichkeiten habe ich? Also, dass man immer auch da schaut, zuerst die Kompetenz, dann die Persönlichkeit.
Ja.
Und da hatte der, also hatte die andere Perspektive quasi, oder der andere Experte gesagt, dass es da halt schon sein kann, dass die sich alle kompensieren auch, ne? Also dieser Stärken-Schwächen-Ansatz, ne? Das eine Stärke wird, kompensiert die Schwäche des anderen und andersrum. Und das ist so auch das, was so viel in der Praxis quasi so im Fokus steht. Also auch die Praxisexperten waren so der Meinung, du brauchst eigentlich schon, sagen wir mal, alle drei Spielertypen im Team, damit das Team gut funktioniert. Es ist allerdings A, schwieriger, erstmal eine Bindung aufzubauen, ne, weil viele unterschiedlich ticken. Und es ist auch schwieriger anzuleiten von außen. Ne? Also der Trainer ist ja auch Teil des Teams. Und auch der ist ja wahrscheinlich hat nicht unbedingt die gleiche Persönlichkeit wie die Spieler auf dem Platz. Ne? Also im homogenen Team müsste er theoretisch auch, wenn man es jetzt ganz theoretisch betrachtet, auch der Trainer homogen sein. ja, es ist auch, sag ich mal, wahrscheinlich auch schwer, das überhaupt zu realisieren. Aber bei einer heterogenen Teamstruktur geht man jetzt davon aus, dass sich dann letzten Endes diese Kompensierung durchsetzt. Also das sind so gesehen diese zwei Meinungen. Also auf der einen Seite hast du halt diese Bindung, die stärker ist in einem homogenen Team, und auf der anderen Seite hast du halt diese Stärken-Schwächen-Kompensierung. Und das wäre jetzt halt so ein bisschen dieses, ja, die Frage, ich denke, dass beide Antworten nicht unbedingt falsch sein müssen. Dass es da irgendwo vielleicht aber auch einen Zwischenweg gibt. Und ich fand es ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast, so dieses Thema, naja, es gibt ja auch innerhalb von heterogenen Teams homogene Gruppen. Vielleicht kann man das irgendwie auch machen. Um vielleicht so dahingehend mal so ein bisschen was zu konzipieren und zu sagen, okay, ich splitte es mal weiter auf und guck mal, inwiefern ich den Ansatz und den Ansatz verknüpfen kann.
Ja. Ja, und ich glaube, also wenn man es jetzt im Fußball, ist es schwieriger abzubilden wie im Football. Ja, da haben wir ja diese Position Groups, ja. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der Torwart ja mit der Abwehr zusammen ist, dass wir da vielleicht auch ganz ähnliche Typen haben, ne, die dann sagen, ah komm, ich bin jetzt nicht so selbstorientiert, sondern die Interaktion oder die Aufgabe steht da mehr im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ja. Bei homogenen Gruppen, wie sind die homogen? Also sind die alle homogen und sind zum Beispiel selbstorientiert? Dann wird's was ganz anderes werden. Ja. Wie, die sind alle quasi aufgabenorientierte Personen, eher von ihrem Profil. Und dann habe ich eine homogene Gruppe. Also mir fällt da gleich irgendwie so die Bundeswehr ein. Ja, da war das nämlich auch so, dass die Teams wirklich sehr homogen waren, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Aber alle haben sich da gut zurücknehmen können, weil es in ihrer Natur lag.
Ja, sehr, sehr spannend. Auch jetzt der Vergleich mit der Bundeswehr. Was ich auch jetzt interessant fand, war, du hast es gerade vorhin gesagt, der Torhüter und die Verteidigung, die sind zu einem gewissen Maße, ja. Vielleicht sollten die gleich sein, vielleicht sind sie gleich, in ihrer Art. Das war nämlich auch eine Frage von mir an die Interview-Experten, ob man denn die Persönlichkeit bei der Rollenzuweisung vielleicht berücksichtigen sollte. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, der Verteidiger, der sollte sehr vielleicht weniger ins Risiko gehen, also risikoavers sein, vielleicht auch stabiler sein, dass man halt diese Spieler vielleicht gezielter auf diese Rollen setzt.
Ja.
Fand ich auch interessant. Wiederum ein Interview, wo jemand gesagt hat, so, er kann verstehen, woher es kommt. Aber es ist auch da wieder die Kompetenz eigentlich im Vordergrund. Mhm. Du musst erstmal ein guter Verteidiger sportlich sein. So, das ist so der erste Punkt.
Ja.
Wenn ich sportlich ein guter Verteidiger bin, dann bringe ich ja eine Persönlichkeit mit, die nicht zu den anderen Spielern passen muss. Und das war auch ganz interessant, weil wenn wir jetzt an Verteidiger denken zum Beispiel, wie würdest du den jetzt zum Beispiel typischerweise beschreiben? Nennen wir mal drei Eigenschaften von einem Verteidiger, deiner Meinung nach.
Ja, klar, diszipliniert und ja, so in die Richtung resilient auch. Ja, also wenn es dann zu einem Abschluss kommt, ich kriege mal ein Tor, dann ärgere ich mich, aber dann geht's weiter. Ja, so.
Würdest du sagen, die sind eher risikoaffin oder risikoavers?
Risikoavers, definitiv.
Genau, und das war jetzt quasi auch so ein bisschen mein Gedankengang. Und da hat sie mir gleich einen Spieler genannt. Ich weiß nicht, kennst du Sergio Ramos?
Nur vom Namen.
Ein Spieler mit sehr, sehr vielen roten Karten, mit sehr, sehr vielen Fouls und ein Spieler, der absolut nicht in dieses Narrativ passt von Risiko-Avers. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet quasi.
Ja.
Wo ich dann auch gedacht habe, so, ja, sie hat recht.
Ja, aber also welches Spielsystem steht da nochmal dahinter? Das muss man auch wissen, weil er wird nicht der letzte Mann sein. Das heißt, wenn er es irgendwie vergeigt, dann gibt es ein sicheres Tor, sondern man gibt ihm dann wahrscheinlich genau das Spielsystem, wo er wirken kann.
Richtig, und das ist ein sehr guter Punkt, denn das ist dann nämlich das Thema, ich habe jetzt einen Spieler, der Verteidiger ist, der eine gewisse Persönlichkeit mit sich bringt.
Ja.
Und jetzt geht es nicht darum, das System, also die Rolle an das System anzupassen, das Problem, sondern es gilt, das System an die Rolle anzupassen. Also wie du es gerade gesagt hast, dass ich halt mir ein Spielsystem überlege, in dem der Spieler mit der Persönlichkeit XY sich perfekt ausleben kann, ja, seine Kompetenz perfekt abrufen kann dadurch auch. Also dass seine Persönlichkeit quasi durch das System gefördert wird. Und dass man da halt guckt, dieses System irgendwie dahingehend auch anzupassen. Das muss ja nicht das Spielsystem an sich sein, können auch andere, sag ich mal, Systemeigenschaften im Leistungssportumfeld sein, die man vielleicht anpassen kann, damit es dem Spieler einfacher fällt, seine Persönlichkeit zu entfalten und seine Kompetenz besser abzurufen. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil bisher war es ja immer so, dass das System als Rahmen alles vorgibt. System gibt so Basiseigenschaften vor, die du mitbringen musst, um in den Nachwuchsfußball zu kommen. Das System stellt dich vor neue Herausforderungen, Anforderungen im Übergangsbereich zum Profi. Aber da wäre jetzt bei diesem Thema Rollenentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch dieses Thema aufzumachen, okay, das System gibt nicht, oder das System nimmt nicht nur, es kann auch geben, so dass man da halt vielleicht guckt, dass es auch dem Spieler an den Spieler angepasst werden kann und sie sich nicht immer die Spieler an das System anpassen müssen. Also das war auch ein sehr interessanter Punkt.
Ja, und das sehen wir ja auch im Profibereich, ne? Dass man immer wieder von einem bestehenden System abrückt und sagt, oh, komm, wir probieren mal was. Und so entstehen ja dann manchmal auch neue Systeme. Also im Fußball bin ich da nicht so firm, aber kenne ich viele Sportarten, wo das mittlerweile Gusto ist und auch im Profibereich man ja Neues wagt oder Volleyball. Ne, da gab's dann irgendwann den Libero, der reingekommen ist. Ganz ganz neues System, aber ja, ich habe dann einen Fachmann, der annehmen kann, der kann alles annehmen, ja, und den stellt man dann in die Mitte und der holt jeden Ball raus und plötzlich können wir im Angriff ganz anders wirken. Ja.
Ja. Oh, lieber wollte auch leider nicht angreifen vorne. Der wird dann immer rausrotiert. Der ist quasi wirklich nur für die Defensive hinten zuständig. Aber
Ja.
genau, das sind dann quasi diese formalen Rollen, die dann mit reinspielen, genau.
Ja. Ja, genau, aber wenn der seinen Job macht in der Annahme, kann unser Angriff besser funktionieren. So, so hatte ich es
Genau,
gemeint.
super, ja, beim Volleyball auf jeden Fall. Also wenn die Annahme gut sitzt, dann ist das Zuspiel wahrscheinlich auch gut. Und dann kann auch der Angreifer gut wirken. Das ist beim
Ja.
Volleyball richtig, richtig cool. Wenn da hinten schon die Defensive nicht gut ist, dann ist meistens das Zuspiel auch nicht gut und dann ist auch der Angriff nicht gut. Wenn es überhaupt dazu kommt, also es kann ja auch sein, dass
Ja.
das hinten schon die Defensive auf gut Deutsch verkackt
Ja.
und der Zuspieler gar nicht mehr hinkommt zum Ball und dann darum die Situation vorbei ist. Oder dass der Zuspieler noch irgendwie rankommt, aber noch nicht mal zum Angreifer spielen kann. Und das sind, ja, das ist eigentlich wirklich immer dieses, es muss perfekt ineinander übergehen, ne?
Richtig. Richtig, richtig. Ja, wenn dann der Steller durch die ganze Halle rennen muss, um irgendwie den zweiten Ball zu kriegen, dann
ja.
Wird's halt nicht toll. Okay, verrückt. Und wie geht's jetzt so mit deinen Erkenntnissen weiter? Und was machen wir dann mit diesen Ergebnissen oder was macht ihr mit diesen Ergebnissen? Seid ihr dann an den Fußballteams dran oder nutzt ihr das für Spomind oder was ist der Gedanke?
Ja, vielleicht erstmal, was kann man mit den Ergebnissen überhaupt machen? Aus der wissenschaftlichen Sicht heraus, wie gesagt, habe ich jetzt anfangs schon mal erwähnt, ist es natürlich noch nicht repräsentativ. Also ich habe jetzt quasi erstmal so ein bisschen eine Tuchfühlung gemacht. Wie ist es da eigentlich? Wie sieht es aus? Wie könnte es sein? Also da sind wir jetzt bei dem Thema Hypothesen. Und jetzt geht es quasi darum, das vielleicht mal auch in anderen Forschungsarbeiten mal quantitativ zu untersuchen. Das ist jetzt im Rahmen der Masterarbeit nicht möglich, weil im Idealfall brauchst du halt auch Längsschnittstudien. Das heißt, du guckst halt mehrere Zeitpunkte mal an. Wie ist der Spieler in der U15, in der U16, in der U17? Tut sich da was in seiner Persönlichkeit? Also das alles mal mit zu untersuchen. Das wäre sehr, sehr, sehr interessant, ist aber auch sehr schwierig, sage ich mal. Also in der Masterarbeit zum Beispiel ist gar nicht zu bewerkstelligen. In anderen Forschungsarbeiten ist es bestimmt schon möglich. Und genau, dass man da wirklich jetzt mal diese Hypothesen, die ich jetzt zum Beispiel aufgestellt habe, mit diesen, die Individualisten haben es einfach in den Übergangsbereich zu kommen und die Teamspieler haben es einfach in den Profibereich zu kommen, also jetzt mal so als Beispiel gesehen,
ja.
Dass man das vielleicht mal wirklich auch qualitativ mal untersucht. Das heißt, man müsste natürlich erstmal die Persönlichkeit aufnehmen von den Spielern und dann müsste man gucken, okay, wer schafft es in den Übergangsbereich, also das ist ja alles auch Zeit, an der Zeit gebunden. Das heißt,
ja.
Vielleicht gucken in der U17, U8, U17, U18, U19. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es U18 gibt. Ich höre eigentlich mal U17, U19. U23 gibt es auf jeden Fall noch. Aber hat auch nicht jeder Verein. Dass man da wirklich mal schaut, okay, wer kommt in den Übergangsbereich und wer kommt aus dem Übergangsbereich in den Profibereich. Und dass man das wirklich mal quantitativ auch mal mit einer ordentlichen Stichprobe mal belegen kann. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant und ganz spannend. Und dann kann man quasi auch wirklich sagen, okay, das ist so. Und wenn man weiß, es ist so, dann kann man sich quasi darauf mal fokussieren. Was kann jetzt die Praxis vielleicht jetzt schon berücksichtigen? Also jetzt schon, wäre jetzt quasi so ein bisschen diese situative Führen. Also angenommen jetzt diese Hypothesen, die stimmen. Dann zeigen die ja auch ein gewisses Defizit auf bei zum Beispiel den Teamspielern, wenn es darum geht, von dem Nachwuchsbereich in den Übergangsbereich zu kommen. Und bei den Individualisten zeigt es ein Defizit auf, wenn es darum geht, aus dem Übergangsbereich in diesen Profibereich zu kommen. Dass man da vielleicht guckt, okay, es gibt da in der Psychologie, in der Wirtschaftspsychologie so ein Reifegradmodell. Das nennt sich quasi auch situatives Führen. Und dass man da halt wirklich mal schaut, in welchem Reifegrad ist eigentlich gerade der Spieler und dass man da auch wieder so das System anpassen, ne? Also dass man da auch seinen Führungsstil vielleicht auch anpasst, dann auf diesen Reifegrad des Spielers und man weiß ja, was die für ein Defizit wahrscheinlich haben und dass man sich halt dann da versucht, das ist so ein System zu schaffen, dass es der Spieler so einfach wie möglich hat, seine Kompetenzen abzurufen. Und ist auf jeden Fall sehr spannend. Der DFB hat jetzt, glaube ich, jetzt in diesem Sommer die NLZ-Liga eingeführt. Das wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, wo so dieses System so ein bisschen, sage ich mal, angepasst wird. Weil es in der NLZ-Liga quasi alle NLZ-Clubs, also Clubs, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben, nicht mehr absteigen können. So. Und das ist natürlich entwicklungsfördernder, weil die Trainer, die da ja arbeiten, die jetzt nicht mehr auf Ergebnisdruck aus sind, sondern jetzt können sie wirklich auch Spieler, die ein großes Potenzial haben, aber ja, aber die Leistung vielleicht momentan noch nicht so auf den Platz bringen, auch denen mal Einsatzchancen geben, weil momentan ist es so, du berücksichtigst nur die Spieler, die aktuell zum Ist-Stand gut funktionieren und die Spieler mit einem großen Potenzial, die es aber aktuell nicht schaffen, aus was weiß ich für Gründen. Die bleiben zurück und die schaffen vielleicht auch den Sprung nicht in die nächste größere Etappe. Und diese Reform soll jetzt quasi dafür sorgen, dass so ein bisschen dieser Ergebnisdruck weggeht und vielleicht auch zu einem gewissen Grad die Leistungsfreude erhalten bleibt, diese Spielfreude, was wir ja schon mal thematisiert hatten zuvor. Und ich denke, das wäre jetzt erstmal ein ganz guter Punkt, da mal abzuwarten, inwiefern sich denn da jetzt etwas tut, inwiefern das etwas bringt. Und dann kann man da vielleicht immer noch im Nachhinein noch mal ein paar Stellschrauben drehen.
Ja, oder man lernt vielleicht sogar auch den Punkt aufs System zu schauen. Ne? Wenn ich diese NLZ-Liga habe, könnte ich da rausgehen mit ganz anderen Systemen und könnte die einfach mal ausprobieren. Ja, da muss ich nicht auf ein klassisches, keine Ahnung, was man für ein Spielsystem hat im Fußball gehen, ja, sondern kann sagen, wir probieren mal ganz wilde Sachen. Ja.
Genau, du kannst dich dann mal komplett austoben. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz coole Möglichkeit. Und wie gesagt, es profitieren insbesondere halt die Spieler, die aktuell vielleicht auch in ihrer Entwicklung noch hinterherhängen, aber ein enorm großes Potenzial mit sich bringen. Weil auch die dann
Ja.
eben mal Einsatzzeiten bekommen.
Ja, absolut.
Ja, und für uns bei Spomind ist es natürlich jetzt mal interessant, das auch erstmal wirken zu lassen auf uns. Und das können wir natürlich auch in unsere Trainerarbeit irgendwo mit integrieren. Ne? Weil, wie gesagt, es tun sich ja hier gewisse Sachen auf. Ne? Trainer sind auch Teil dieses Systems, Leistungssport. Jetzt habe ich ja vorhin schon situatives Führen gesagt. Wäre auf jeden Fall auch mal interessant, das mal mit in diese Trainer-Coachings mit zu integrieren und zu berücksichtigen. Und das Thema Talententwicklung. Talentauswahl und Talententwicklung, das ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema allgemein im Sport. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit der Franziska vom IAT in Leipzig. Das ist für, komme ich gerade nicht auf den Namen, Institut für angewandte Trainingswissenschaften, glaube ich. Also ich hoffe, das stimmt jetzt so. Das ist jetzt mal
IAT,
ein
ja.
bisschen ein kleines Blackout. Auf jeden Fall beschäftigen die sich auch mit diesem Thema. Talentauswahl, Talententwicklung. Und da haben sie zum Beispiel auch das Phänomen, Dropout-Phänomen hieß es, glaube ich, festgestellt, dass halt sehr viele gute, talentierte Sportler auf Sportschulen gehen oder auf ein Sportgymnasium gehen. Und danach aber nicht mehr im Leistungssport bleiben, sondern ihre Karriere irgendwo anders suchen, also ihre berufliche Karriere. Und das sind natürlich alles Themen, die wichtig sind, auch für allgemein die sportliche Entwicklung, nicht nur jetzt für die Trainer dann später, sondern auch für die allgemeinen Sportarten. Also da gibt es da schon auch so ein kleines Defizit an Nachwuchssportlern, die dann zur Verfügung stehen. Ich habe auch letztens erst wieder mit auf einer Feier quasi eine kennengelernt, die Judo gemacht hat im Leistungssportniveau in der Schule und die jetzt auch Architektur studiert. Und ich hab auch gefragt, so, wieso machst du es nicht mehr? Also, halt auch, also sie hat auch so ein bisschen die Motivation dran verloren und da sind wir wieder beim Thema Leistungsfreude. Ja, also wie schaffen wir es vielleicht auch von außen, die Trainer so dazu zu bringen, dass diese Spielfreude, jetzt beim Fußball Spielfreude, beim Judo würde ich es vielleicht auch Leistungsfreude nennen, das zu erhalten, ne, aufrecht zu erhalten. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Punkt, weil ich glaube, wie gesagt, das ist nicht nur im Fußball, das ein Faktor ist, sondern auch in jeder anderen Sportart. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, auch in der Wirtschaft.
Ja, muss man weiter seinen Spaß haben. Ja, das, wenn ihr da weiter seid oder wenn du da weiter bist, Benjamin, dann machen wir da auf jeden Fall nochmal eine Folge zu. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Klasse. Also die Stunde haben wir jetzt voll. Und ja, wie ich nutze ja gerne, wenn du mal meine Folgen gehört hast mit den Interviews, nutze ich ja gerne so die letzte Frage für unbezahlte Werbung. Ja, weil meine Gäste, die ja, haben da immer tolle Buchtipps, ne? Die haben Apps, die können mir Menschen verraten. Was wäre denn so eine unbezahlte Werbung, die du hier droppen willst?
Na, ich konzipiere gerade fürs BoMind ein Seminar, das heißt quasi so ein bisschen Selbstmanagement oder das ist quasi so ein bisschen ein Präventionskurs zum Thema mentale Gesundheit, wo Selbstmanagement, Selbstdisziplin ein ganz großer Punkt ist. Und ja, da lese ich aktuell ein Buch, auch, wo ich sage, das hat mich auch richtig gecatcht. Und zwar heißt es Can't Hurt Me von David Goggins.
Ja.
Ist auch ein Bestseller. Und da geht es quasi darum, dass da ein Navy SEAL von der US Army mal so ein bisschen über seinen Werdegang spricht. Also über seine schwere Kindheit und über seine allgemeinen Herausforderungen im Leben. Und wie es letzten Endes. Ich sehe gerade, du hast das auch gekauft.
Ja.
Cool, hast du schon gelesen?
Ja, ich habe beide gelesen. Also beide zweimal gelesen.
Cool, dann bringe ich es noch zu Ende, dann kannst du ja gleich mal erzählen, wie du es fandest.
Ja.
Also was ich extrem, extrem cool fand, ist halt so dieses Thema, wir haben alle so einen Regler im Kopf. Ein Regler, der uns so ein bisschen an unserem eigentlichen Potenzial, unserer eigentlichen Leistung hindert. Ich finde das beim David Goggins vielleicht manchmal auch ein bisschen zu krass, weil ich habe das Gefühl, er denkt manchmal nicht langfristig. Er denkt so von diesen Step-by-Step-Gedanken. So, also ich spoiler mal kurz ganz kleines Detail. Also der ist ein Ultramarathonläufer und der läuft halt auch zur Not mit einem gebrochenen Bein weiter. So, das ist halt einer, der hört dann nicht auf. Der hört nicht auf, wenn er ein gebrochenes Bein hat oder was weiß ich, irgendwo eine Wunde hat, dann hört er nicht auf. Wo jetzt vielleicht andere, bei anderen Menschen der Regler angeht und sagt so, okay, nee, ich soll jetzt aufhören. Ich möchte ja auch vielleicht noch in 4 Monaten nochmal einen Ultramarathon laufen und nicht
oder generell laufen können.
Generell laufen können, genau. Und ich finde aber trotzdem so dieses Prinzip, dass wir einen Regler im Kopf haben, der uns so ein bisschen hindert, unsere maximale Leistung zu aktivieren, das stimmt schon. Weil immer, wenn uns etwas unangenehm ist in einer gewissen Situation, wir dann halt immer so denken, okay, also jetzt soll ich aufhören oder warum mache ich das jetzt eigentlich? Hat keinen Sinn, hat keinen Mehrwert. Beziehungsweise wenn man erkennt, dass es einen Sinn und einen Mehrwert hat, dann halt wirklich dran zu bleiben und diesen Regler versuchen auszuschalten oder auszufixen. Ja. Ich fand Selbstmanipulation ein richtig geiles Wort, was ich da drin gelesen habe. Also wirklich Selbstmanipulation ist ja eigentlich paradox, weil manipulieren und sich selber manipulieren, also man weiß, dass man sich selber manipuliert, das schließt sich eigentlich so ein bisschen aus, aber es trifft letzten Endes ja trotzdem irgendwie den Inhalt 1:1. Und ich finde es ultra spannend, also wirklich da mal zu sagen, okay, ich höre jetzt nicht auf, bin jetzt erst bei 40% meiner Leistungsstufe, wo sich der Regler schon meldet und eigentlich könnte ich so viel, viel, viel mehr erreichen. Und vielleicht ist es auch das ein oder andere Mindset, was einen auch im Profifußball bewegt. Ne? Also ich hatte auch da schon das Thema, auch da gefragt, wie wichtig ist das Mindset? Da hat auch jemand gesagt, du kannst aus einem Dreirad keinen Formel-1-Rennwagen machen, nur weil das Mindset stimmt. Ich gehe ja auch vielleicht zu einem gewissen Grad mit, aber ich finde David Goggins ist ein verdammt gutes Beispiel. Ich nutze das Wort verdammt mal extra, weil er das so oft in diesem Buch geschrieben hat, dass es bei mir auch schon eingebläut hat. Und zwar ist auch ein richtig gutes Beispiel dafür, dass man als vermeintlich abgestempeltes Dreirad es aber doch auch irgendwie schaffen kann, ne, zu diesem Formel-1-Rennwagen. Ja, aber das ist natürlich mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Leidenschaft einhergeht, immer wieder bei den Themen Leistungsfreude. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr inspirierendes Buch und ich werde es auf jeden Fall auch berücksichtigen für mich selber, weil ich auch selber bei mir so ein paar Defizite hin und wieder da erkenne, wo ich denke, da hilft mir auch die ein oder andere Challenge, die er da stellt. Und ich denke, das kann auch dem ein oder anderen Leser da draußen sehr viel bringen. Und was ich bei David Goggins auch richtig cool finde und was ich bei mir auch in meinem Umfeld manchmal wahrnehme, ist, es gibt halt hin und wieder Leute oder Personen, die so ein bisschen ihre Perspektiven verlieren. Und David Goggins ist halt wirklich so ein Paradebeispiel dafür, dass er diese Herausforderung immer meistert. Also er hat eigentlich immer wieder ein neues Ziel im Kopf. Also er ist gerade ein Ultramarathon gelaufen, er meldet sich bei irgendeinem Ironman an, der 10-mal krasser ist als der eigentliche Ironman, und er macht dann damit. Oder er hat das gemeistert und er geht dann zur nächsten Herausforderung. Das ist wirklich einer, der bleibt nicht, oder der will auch nicht auf diesem einen Fleck stehen bleiben, sich auf seinen Erfolg ausruhen, und er möchte halt immer und immer und immer wieder eine Perspektive weitergehen. Und ich finde auch, das ist so, so wichtig, weil wenn man keine Perspektiven hat, also was ich manchmal so in meinem Umfeld wahrnehme, dann ja, ist das schon auch nicht mehr so das schönste Leben. Und ich denke, das kann wirklich auch sehr vielen Leuten helfen, so diese Einstellung.
Ja, ich bin ein großer David Goggins-Fan, auch wenn ich auch hier und da ein bisschen kritisch bin gegenüber seinen Kamikaze-Methoden. Und das erste Buch war echt gut. Das zweite Buch finde ich besser noch, weil, das ist das Schöne, man sieht bei ihm so eine, man liest eine Entwicklung. Ja? Okay. Also die Entwicklung, die ist beim ersten Buch auch schon, ne? Weil er ist ja furchtbar schwer, furchtbar dick und träge und so. Ja? Und dann wird er da so zum Navy Seal und zum Läufer. Aber im zweiten Buch, also wenn du das noch nicht kennst, Never Finished, echt auch richtig, richtig gut. Weil er da so ein bisschen menschlicher wird, weil er dann auch so seine Schattenseiten noch mehr beleuchtet und auch so seine Gedankengänge da mehr teilt. Ja, also echt, echt tipptopp. Kann man sich abschauen, und ja, eins von meinen Top 5 Büchern auch.
Ja, ich bin froh, dass ich mir, also es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, ich bin jetzt so eine Leseratte. Ich habe gesagt, nach meiner Masterarbeit fange ich mal damit an, mal mehr Bücher zu lesen, auch so hinsichtlich der eigenen Entwicklung mal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was ich mir kaufen werde und durchlesen werde. Ich habe mir auch noch ein anderes Buch gekauft, das scheint aber etwas wissenschaftlicher zu sein, da kann ich dir aber noch nicht sagen, wie es ist.
Ja.
Genau, aber da bin ich auch mal gespannt. Und ich habe auch schon gesehen, dass er, ich wusste ja gar nicht, dass er noch ein zweites Buch hatte. Das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich das erste gekauft habe. Und ich denke, das zweite werde ich mir auch definitiv auch holen.
Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall, mit dem ersten anzufangen. Dann versteht man auch so seine Hintergründe besser in Teil 2. Ja. Ja, Mensch, prima. Vielen lieben Dank für das super interessante Interview. Ich habe mir selber auch viel, viel mitgeschrieben, muss da heute Mittag beim Kaffee auch mal nochmal über meinen Notizen sitzen. Das finde ich immer die perfekten Interviews, die man nicht nur so hört, sondern dann einfach auch weitermachen kann. Und ich drücke dir jetzt auf jeden Fall für den Dienstag, für deine Verteidigung schon mal die Daumen. Und dann gucken wir mal, wann diese Folge rauskommt.
Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Also auch für die Einladung in den Podcast, ins Podcastgespräch, und danke auch für deine mutmachenden Worte nächste Woche Dienstag. Ich gehe jetzt auch ganz selbstbewusst rein tatsächlich. Also ich bin jetzt auch sehr, sehr froh über meine Ergebnisse, weil ich denke schon, dass da was Nützliches dabei sein wird. Und mein Ziel ist es ja auch, dass nicht nur ich mir Gedanken mache, wie kann man dem Sport damit weiterhelfen, sondern dass man halt auch sagt, okay, andere, die jetzt auch diesen Podcast verfolgen, können sich auch gerne Gedanken machen, inwiefern sie dem Sport helfen können, inwiefern sie vielleicht auch dieses Wissen nutzen können. Und vielleicht hat auch der eine oder andere Zuhörer eine spannende Idee. Also können wir uns auch gerne dann auch auf LinkedIn austauschen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt.
Perfekt. Super. Dann vielen lieben Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge von Team Mensch.
Du hast regelmäßig was mit Teams, mit Gruppen zu tun, dann komm in meinen Podcast. Komm zum Interview, trau dich. Es wird toll, wir haben ein schönes Gespräch. Und staune, was da alles rauskommt.